Gucken wir nach Frankreich. Heute hat der Vergewaltigungsprozess von Frau Pellicot ein Ende gefunden. Ex-Mann von Frau Pellicot, die da Opfer von einem Missbrauchsverhalten unersäglichen Ausmaß, also es ist unbeschreibbare Folter. Das ist insane. Wurde der Ex-Mann jetzt zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Vergewaltigungsprozess um Gisèle Pellicot ist der Hauptangeklagte zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seine damalige Ehefrau betäubt und zur Vergewaltigung angeboten. Auch alle weiteren Angeklagten wurden schuldig gesprochen. Der Hauptangeklagte im Missbrauchsprozess in Avignon ist wegen schwerer Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Er wurde zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt. Dominique Pellicot hatte seine damalige Frau Gisèle fast 10 Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Dutzenden Fremden vergewaltigen lassen. Die Taten hatte er vor Gericht gestanden. Das Urteil gegen den 72-Jährigen ist noch nicht rechtskräftig. Berufung ist möglich. Die Angeklagten hielten ihre Köpfe beim Urteil gesenkt. Einer brach in Tränen aus, wie die wenigen zugelassenen Journalisten aus dem Gerichtssaal berichteten. Gisèle Pellicot wurde nach dem Prozess vor dem Gerichtsgebäude mit Jubel empfangen. Sie sagte, sie respektiere die Entscheidung des Gerichts und habe in dem Verfahren an ihre Enkelkinder gedacht. Auch für sie haben sie diesen Prozess geführt. Gisèle Pellicot drückt ihre Unterstützung für andere Opfer sexueller Gewalt aus. Wir führen denselben Kampf, sagte sie. In dem Mammutverfahren standen neben dem Hauptangeklagten 50 weitere Männer vor Gericht, die meisten wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Einen von ihnen sprach das Gericht wegen versuchter Vergewaltigung schuldig, zweien legte es sexuelle Gewalt zu Lasten, so die Nachrichtenagentur. Alle anderen sprach das Gericht wegen schwerer Vergewaltigung schuldig. Das Strafmaß soll noch heute verkündet werden. Neben Klageanwalt Anton Camus sagte, jeder hat in seinem Maß, auf seinem Niveau zu dieser Monstrosität, zu diesem Martyrium dieser Frau beigetragen. Der jahrelange sexuelle Missbrauch von Gisèle Pellicot war vor 4 Jahren eher zufällig aufgeflogen. Dominique Pellicot war im September 2020 festgenommen worden, nachdem er Frauen im Supermarkt unter den Rock gefilmt hatte. Polizisten untersuchten den Computer des Mannes. Dieser hatte den Missbrauch an seiner Frau in hunderten Fotos und Videos dokumentiert. Gisèle selbst hatte die Übergriffe wegen der starken Medikamente, die ihr damaliger Mann ihr heimlich verabreicht hatte, nicht mitbekommen. Sie geht davon aus, etwa 200 Vergewaltigungen erlitten zu haben. Die Ermittler vermuten auch Dutzende weitere Täter, die aber nicht identifiziert werden konnten. Das seit September laufende Verfahren hat Frankreich aufgerüttelt. In einem ungewöhnlichen Schritt entschied sich Gisèle Pellicot dazu, den Prozess nicht hinter verschlossenen Türen führen zu lassen. Sie habe sich nichts vorzuwerfen, betont sie. In nur wenigen Wochen wurde Pellicot zum Vorbild und zur feministischen Ikone. Sie wolle, dass andere missbrauchte Frauen durch sie Mut bekämen, sagte sie vor Gericht. Zitat: Ich will, dass sie keine Schande mehr verspüren. Nicht wir sollten uns schämen, sondern sie. Wichtiges Urteil. Keine Ahnung, ob es dafür eine, also natürlich kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob es dafür eine faire Strafe gibt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wirklich nicht. Wahrscheinlich nicht. Frau Pellicot, absolute Ikone, die durch die besondere Art dieses öffentlichen Prozesses halt nicht nur diesen, sie ist ja auch Anfeindungen ausgesetzt worden, ne? So wie Frauen halt Anfeindungen empfinden, wenn sie mit sowas in die Öffentlichkeit gehen, aber das in einem Maße, in dem man sich das nicht vorstellen kann. Also krass, wirklich krass. Das Interessante und Abstoßende an dieser absoluten, an diesem Ekel ist, dass die Täter ein kompletter Querschnitt der französischen Gesellschaft sind. Schreiner, Journalisten, LKW-Fahrer, Ärzte. Da ist alles dabei. Es ist absurd. Alles. Feuerwehrmänner, Soldaten, alles. Mögen sie im Gefängnis verrotten. Mögen sie im Gefängnis verrotten. Alle. Bundesverfassungsgericht wird besser geschützt. Mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht. Darauf hat sich eine breite Mehrheit im Bundestag geeinigt. Künftig werden die Regeln für die Richter im Grundgesetz festgeschrieben. So sollen sie vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Wichtig und richtig. Der Bundestag hat für einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts gestimmt. Regeln, die das Bundesverfassungsgericht betreffen, sind künftig im Grundgesetz verankert und können so schwerer geändert werden. Der von den Fraktionen von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP eingebrachte Entwurf erreichte in dritter Lesung die erforderliche Mehrheit. Wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang die Schnapsdrossel Kubicki mitteilte, 600 Abgeordnete stimmten für den Entwurf, 69 dagegen. Nice. Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit, also mindestens 489 Stimmen. Mit dem Gesetz, auf das sich die frühere Ampelkoalition bereits im Sommer mit der Union geeinigt hat, wird im Grundgesetz unter anderem die Zahl der Senate und der Richterinnen und Richter festgeschrieben. Auch die 12-jährige Amtszeit, der Ausschluss einer Wiederwahl sowie die Altersgrenze der Richter von 68 Jahren plus sollen im Grundgesetz verankert werden. Bisher ist das im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt, das mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann. Anders als das Grundgesetz. Hier ist immer eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat erforderlich. Durch die Reformen soll das Gericht stärker vor politischer Einflussnahme geschützt werden, wie es sie beispielsweise in Polen oder in Ungarn gegeben hat. Dort wurde nach Einschätzung von Experten die Gewaltenteilung eingeschränkt, indem die Unabhängigkeit der Justiz beschädigt wurde. Die grundlegenden Regeln, Organisationsprinzipien des Bundesverfassungsgerichts werden durch das Gesetz nicht geändert. Künftig werden sie aber im Grundgesetz festgehalten. Mit der Verankerung würde für eine Änderung künftig eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen, damit es in Kraft treten kann. Das könnte in der Sitzung der Länderkammer am Freitag passieren. Auch im Bundesrat wird mit einer breiten Mehrheit gerechnet. Die Reform sei notwendig, um kein Einfallstor für die Feinde der Demokratie offen zu lassen, betont Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der abschließenden Debatte. Die SPD-Politikerin erinnert an die Weimarer Demokratie. Deren Scheitern sei auch auf das Versäumnis zurückzuführen, Zitat, die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, diese zu schützen und zu verteidigen, sagte Faeser. Weiter sagte sie, wenn Autokraten an die Macht kommen, wenden sie sich fast immer als erstes gegen die Unabhängigkeit und Wirksamkeit der Justiz. AfD und BSW lehnen das Gesetz ab. Oha, wieso das denn? Warum fühlt sich denn das BSW angesprochen? Das ist ja merkwürdig. Sie kritisieren vor allem den Ersatzwahlmechanismus, bei dem im Fall einer Blockade im Bundestag der Bundesrat mehr Richter wählen könnte. Ach, Wladimir Putin ist also gegen diesen Gesetzesentwurf. Dort würden vor allem Unionsparteien und SPD entscheiden, kritisiert der AfD-Abgeordnete Fabian Nazischwein Jacobi. Er warf den beteiligten Parteien vor, sich als, Zitat, die wackeren Verteidiger des Rechtsstaats gegen die böse AfD darzustellen, Zitat Ende. Diese Realität existiere aber, Zitat, wie im Märchen, Zitat Ende, nicht. Die anderen Parteien wollten das Gericht vielmehr, Zitat, weiter unter sich aufgeteilt haben, sagte der Hurensohn. Das geht so nicht, kritisierte BSW-Abgeordnete Amira Mohammed Ali. Schön. Also, das ist sehr richtig und sehr wichtig, dass das gemacht wurde für den unwahrscheinlichen Fall, hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass die Rechtsextremen und Demokratiefeinde an die Macht kommen sollten. Und dass natürlich eine Nazi-Partei Probleme hat mit Anti-Nazi-Gesetzgebungen und Rahmenbedingungen, das ist überraschend. Überraschend. Die größte deutsche Krankenkasse verdoppelt ihre Zusatzbeiträge. Es war absehbar, dass die Krankenkassenbeiträge im nächsten Jahr ansteigen werden. Nun teilt die Techniker Krankenkasse mit, um wie viel ihr Zusatzbeitrag tatsächlich steigt. Mit der Techniker Krankenkasse hat die größte deutsche gesetzliche Krankenversicherung ihren Zusatzbeitrag 2025 auf 2,45% angehoben. Das gab die Versicherung nach einer Entscheidung des Verwaltungsrats bekannt. Damit verdoppelt sich der Zusatzbeitrag der Techniker Krankenkasse, der in diesem Jahr noch bei 1,2% gelegen hat. Grund für den Anstieg seien unter anderem starke Ausgabensteigerungen für Kliniken und Arzneimittel. Das Bundesgesundheitsministerium legt den durchschnittlichen Zusatzbeitrag jährlich als Orientierungspunkt für die Kassen fest. Für das Jahr 2025 liegt der Prozentsatz mit 2,5 Prozentpunkten um 0,8 Prozentpunkte höher als in diesem Jahr. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits geäußert, dass einige Kassen stärker Anhebungen vornehmen könnten, um ihre Reserven aufzufüllen. Warum Reserven auffüllen? Na, weil als Jens Spahn Gesundheitsminister war, der die Krankenkassen dazu gezwungen hat, die Reserven aufzubrauchen, damit der Beitrag nicht steigt und jetzt die Reserven weg sind und damit der Beitrag unverhältnismäßig stark steigt. Also sehr, sehr stark. Danke Jens Spahn an dieser Stelle. Good job. Dem Minister zufolge ist ein total ineffizientes System Ursache für den Beitragsanstieg, wobei die kürzlich beschlossenen Krankenhausreformen dies verändern soll. Der Zusatzbeitrag wird neben dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6% des Bruttolohns erhoben und soll den Versicherungen als zusätzliches Mittel dienen, um finanzielle Engpässe zu bewältigen. Wie der allgemeine Beitrag wird der Zusatzbeitrag zur Hälfte vom Arbeitgeber finanziert und ist einkommensabhängig. Um das kurz für euch durchzurechnen, wenn ihr bei der Technikerkrankenkasse seid und diese Erhöhung mitbekommt, würdet ihr bei 3.500 Euro brutto ungefähr 20 Euro mehr im Monat zahlen. Über den Daumen. Die Krankenkassen bestimmen die konkrete Höhe des Zusatzbeitrages selbst, wobei sie je nach Finanzlage vom vorgegebenen Durchschnittswert abweichen könnten. Von der Erhöhung der Technikerkrankenkasse sind 11,8 Millionen Versicherte betroffen. Andere große Krankenkassen wie die Barner oder die DAK Gesundheit haben die konkrete Höhe ihres Zusatzbeitrages im nächsten Jahr bislang noch nicht verkündet. Bei einer Erhöhung des Zusatzbeitrages haben die Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Zusatzbeitrag, den Informationen bekommt von euren Krankenkassen, dürft ihr sofort wechseln. Also wenn beispielsweise eure Krankenkasse über diesem Durchschnittswert liegt, der jetzt hier von der Technikerkrankenkasse erhoben wird, dann könntet ihr zur Technikerkrankenkasse wechseln. Dafür müsst ihr nur zur Technikerkrankenkasse gehen. Ich mache jetzt hier keine Werbung, ich informiere euch einfach nur. Ihr könntet jetzt beispielsweise zur Technikerkrankenkasse gehen und mit diesem Zusammenhang ein Sonderkündigungsrecht erwirken. Die würden das dann auch sogar für euch übernehmen wahrscheinlich. Also Auge drauf haben, ne? Auge drauf haben. Apropos kein Geld. Wer von einem höheren Mindestlohn profitiert? SPD und Grüne wollen die Lohnuntergrenze nach der Wahl auf 15 Euro anheben. Millionen von Arbeitnehmern käme das zugute, zeigen neue Zahlen. Der 1. Januar ist meist ein erfreulicher Tag für Mindestlohnempfänger. Siebenmal schon wurde an dieser Lohnuntergrenze seit ihrer Einführung 2015 an diesem Datum erhöht. Und auch am 1. Januar 2025 ist es dieselbe Prozedur. Fast jedes Jahr. Der Mindestlohn steigt von den derzeit gültigen 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Stunde. Diese vergleichsweise überschaubare Erhöhung ist jedoch nichts gegen das, wovon beginnend im Bundestagswahlkampf die Rede ist. Auf 15 Euro soll der Mindestlohn steigen, verlangt SPD und Grüne in ihrem Wahlprogramm. Ähnlich fordert es Linke und BSW. Die Grünen wollen die Erhöhung 2025 umsetzen, die SPD ein Jahr später. Die Forderung passt in einem SPD-Wahlkampf, der stark auf Arbeitnehmerthemen setzt, wie bessere Löhne, Renten und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Sozialdemokraten hoffen so insbesondere gegen die Union zu punkten und deren Kanzlerkandidaten Friedrich Merz als kaltherzig darzustellen. Der Mindestlohnvorstoß ist politisch heikel und zugleich ein Projekt, von dem viele Millionen Menschen in Deutschland profitieren würden. Wie viele? Das erhellen nun Zahlen, welche die linke Bundestagsgruppe beim Statistischen Bundesamt abgefragt hat. Die Auswertung liegt der Süddeutschen vor. 10,5 Millionen Menschen, also mehr als ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland, verdienen demnach zuletzt unter 15 Euro. Die letzten verfügbaren Daten dazu stammen von April vergangenen Jahres. Manche Geringverdiener werden seitdem über die 15-Euro-Schwelle geklettert sein, etwa durch Tarifabschlüsse. Trotzdem würden mehrere Millionen Beschäftigte direkt von einer Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro profitieren. Darauf deutet zumindest eine weitere Zahl aus der Erhebung hin. 7,4 Millionen Arbeitnehmer, die im Frühjahr vergangenen Jahres weniger als 15 Euro pro Stunde erhielten, arbeiten in Firmen, die nicht nach Tarif zahlen. Dort gibt es im Schnitt deutlich seltener Gehaltserhöhungen. Die Auswirkungen wären insbesondere in Ostdeutschland zu spüren. Den höchsten Anteil an Geringverdienern hat der Erhebung zufolge Mecklenburg-Vorpommern. Dort bekommen 36,6% der Beschäftigten weniger als 15 Euro die Stunde. Bruder! Fast 40% der Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern, fast 40% bekommen weniger als 15 Euro die Stunde. Alter, das ist insane. Auf Platz 2 folgen Thüringen, Sachsen-Anhalt mit die 34% der Beschäftigten. Auf Platz 3 Sachsen und Brandenburg mit 33%. Bezogen auf ganz Deutschland würden vor allem die Angestellten im Gastgewerbe stark profitieren. Drei Viertel der 1,7 Millionen Beschäftigten verdienen dort unter 15 Euro. Auch im Handel, im verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten demnach viele Geringverdiener. Statistisch gesehen würden Männer 31% verdienen unter 15 Euro, etwas stärker profitieren als Frauen mit 22,7%. Digga. Legt man diese Zahlen zugrunde, dann dürften die linken Parteien mit ihren Forderungen einige Wähler anziehen. Zugleich aber birgt der Vorstoß gerade für die SPD einigen politischen Sprengstoff. Verstimmt sind insbesondere die Arbeitgeber. Aus ihrer Sicht brechen die Sozialdemokraten in diesem Wahlkampf zum zweiten Mal ein Versprechen, das sie bei der Einführung des Mindestlohns zum 1. Januar 2015 gegeben haben. Die damalige Bundesregierung aus Union und SPD hatte zugesichert, dass die Höhe der Lohnuntergrenze nicht politisch festgelegt werden sollte. Stattdessen solle die mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern paritätisch besetzte Mindestlohnkommission unabhängige Entscheidungen fällen. So steht es auch im Gesetz. Dies sollte eine Politisierung des Mindestlohns verhindern. Ein Wettbewerb, wer im nächsten Wahlkampf mehr fordert. Die SPD hat sich an dieser Vereinbarung schon einmal gar nicht gehalten. Als sie im Bundeswahlkampf 2021 eine Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro ankündigte und dann auch durchsetzte. Als prominente Sozialdemokraten wie Kanzler Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil vor einigen Monaten dann erstmals die 15 Euro ins Spiel brachten, warf die BDA ihnen fortgesetzten Wortbruch vor und drohte mit einem Austritt aus der Mindestlohnkommission. BDA-Chef Rainer Dulger sagte, dass man bei solchen Äußerungen aus der SPD die Mindestlohnkommission auch gleich auflösen könne. Das war. Mitgliedern zufolge haben die politischen Eingriffe die Arbeit der Kommission deutlich erschwert. Anders als früher konnten sich Gewerkschaftsvertreter und Arbeitgeber dort zuletzt nicht mehr auf gemeinsame Vorschläge zur Erhöhung des Mindestlohns einigen. Nach der Veröffentlichung des SPD-Wahlprogramms erneuerte die BDA nun ihre Kritik. Zitat: Über die Löhne muss die wirtschaftliche Situation und nicht die Umfrageergebnisse einer Partei entscheiden, sagte Geschäftsführer Steffen Kampeter der Süddeutschen Zeitung. Politische Verzweiflung darf nicht die Arbeit der Mindestlohnkommission bestimmen. Mit einem Staatslohn für Betriebe, so Kampeter weiter. Oh Gott. Ließ sich die sozialpolitischen Probleme des Landes nicht lösen. Es enttäuscht, dass das Wort eines Bundeskanzlers nicht mehr zählt. SPD und Grüne hingegen begründen ihre Forderung damit, dass ein Bruttolohn von 15 Euro vor Altersarmut schütze und damit geltendes europäisches Recht umgesetzt werde. Ja, aber also okay, also das ist ja, also das stimmt, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Die EU-Mindestlohnrichtlinie sagt, dass sich der Mindestlohn an 60% des mittleren Bruttoeinkommens orientieren soll. Einer Berechnung des gewerkschaftsnahen Hans-Böcklotz-Stiftung zufolge entspricht dies für Deutschland im kommenden Jahr einer Höhe von 15,12 Euro. Kritik an SPD und Grünen kommt auch von links. Susanne Ferschel, Bundestagsabgeordnete der Linken, wirft den Regierungspartnern vor, das Thema Mindestlohn bewusst im Wahlkampf auszuschlachten. Das ist wirklich unverfroren, sagt Ferschel. Sie fordert die Bundesregierung auf, stattdessen einen Gesetzentwurf vorzulegen, der als Untergrenze für den Mindestlohn die Regeln der EU-Richtlinie festschreibt, faktisch also etwa 15 Euro im kommenden Jahr. Einen dementsprechenden Antrag will die Linke an diesem Donnerstagabend in den Bundestag einbringen. Aussichtsreich ist das Ansinnen jedoch nicht. Selbst wenn SPD und Grüne mit BSW und Linken stimmen würden, würden sie eine Mehrheit im Bundestag verfehlen. Ob die 15 Euro kommen, wird man deshalb wohl erst in einiger Zeit nach dem 23. Februar wissen, dem Tag der Bundestagswahl. Also, diese Lohnerhöhung jetzt mal selber politisch, ich verstehe sogar, das, was gesagt wird. Wenn man das versprochen hat, also wenn 2015, und das wurde versprochen, der Mindestlohn mit dem Versprechen eingeführt wurde, das nicht politisch zu instrumentalisieren, dann kann man das auch nicht tun. Weil das ist nicht so lange her, als dass man darüber hinwegsehen könnte, dass dieses Versprechen gegeben wurde. Auch wenn das mit einer Regierung gegeben wurde, die aus Union und SPD besteht und die Union ja eh Dinge macht, auf die sie später nicht mehr angesprochen werden will. Entweder man lässt diese Kommission schalten und walten, so wie man das eingerichtet hat, und mischt sich da mehr oder weniger nicht ein. Oder man schafft die Kommission ab, man schafft die eigenen Debatten dazu ab und schafft ein Gesetz, das sich an dem europäischen Recht einfach nur orientiert. Dann muss man überhaupt nicht darüber reden, sondern einfach sagen, Deutschland setzt Europarecht um. Easy. Keine Debatte drum. Deutschland setzt Europarecht um. Easy. Da muss keiner, da schreit dann kein Hahn mehr nach. Ne? Das wird dann festgesetzt und dann ist gut. Wenn man das allerdings nicht möchte und die Kommission da lässt, wie gesagt, entweder oder. Aber dieses ständige Politisieren von etwas, was man selber gesagt hat, nicht politisiert werden sollte, aber dann doch politisiert wird und dann da doch und dann rechts und links gucken, es ist einfach, es ist Hass. Und ich sage das besonders aus der SPD-Ebene. Ne? Dann habe ich einen letzten Artikel aus der Zeit. Und zwar hat die Zeit einen Jahresrückblick 2024 gemacht. Kriege, Wahlen und deutsche Inseln. 2024 war geprägt von Protesten, Konflikten und hüpfenden Holländern. 2024 fühlt sich lang an und das liegt nicht nur am Schaltjahr. 2023 war geprägt vom Nahostkonflikt. 2022 von Russlands Überfall auf die Ukraine. Die Jahre davor von Corona. 2024 ist das Jahr, in dem die multiplen Krisen andauern, sich bedingen und befeuern. Es ist ein Jahr der globalen Krisen und eines der Proteste. Januar. Das Jahr beginnt mit großen, friedlichen Protesten. In mehreren Städten gehen Menschen zu Tausenden auf die Straßen, um gegen einen Rechtsruck im Land zu protestieren. Anlass ist ein Bericht über die Treffen in Potsdam im November, bei dem AfD-Mitglieder und führende Rechtsextreme, also Rechtsextreme und Rechtsextreme, wie der Österreicher Martin Sellner, Pläne unter dem Euphemismus Remigration ausbreiten. Die Demonstrationen sind ein demokratisches Fanal im trüben Januar. Doch eine größere Bewegung entsteht daraus leider nicht. Nachhaltiger sind die Bauernproteste zu Jahresanfang. Mit Traktoren ziehen die Teilnehmenden durchs Land, blockieren Straßen und in Schützil eine Fähre, auf der sich Wirtschaftsminister Robert Habeck befindet. Sie demonstrieren gegen einen Plan der Bundesregierung, Steuersubventionen zu streichen. Im Laufe der Woche werden die Proteste zwar kleiner, aber aggressiver. Die Wut von der Bauern richtet sich vor allem gegen die Grünen. Die beiden Unionsparteien, allen voran Friedrich Merz und Markus Söder, heizen die Stimmung an. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine geht ins dritte Jahr und es wird immer schwieriger für das Land, sich zu verteidigen. An der Front wird die Munition knapp und Putins Schergen rücken vor. Viele Soldaten sind erschöpft, traumatisiert. Die Stimmung im Land ist so schlecht wie nie seit Kriegsbeginn. Junge Männer wehren sich gegen die Einberufung in den Militärdienst. Erstmals trifft man häufiger auf Menschen, die nicht mehr an einen Sieg der Ukraine glauben im Februar. In Brandenburg beginnt ein ungleicher Machtkampf. Ein paar Umweltaktivisten und Aktivistinnen in Bäumhäusern gegen den reichsten Mann der Welt. Elon Musk will in Grünheide seine Gigafactory erweitern. Linksextreme sabotieren das Werk zwischenzeitlich. Musk beschimpft sie als die, Zitat, dümmsten Ökoterroristen der Welt. Boah, dieses Jahr wird noch wild für Musk. Die Demonstrierenden im Baumhauscamp distanzieren sich jedoch von dem Anschlag und bleiben friedlich. Im Sommer fällt die Entscheidung, dass Tesla sein Werk erweitern darf. Erst im November räumt die Polizei das Protestcamp endgültig. März 2024 ist das Jahr, in dem die Menschen wie eine Art postpandemischen Hedonismus wieder mehr verreisen, in dem sich Urlaubsorte gegen Touristenhorden wehren. Es wird wieder mehr geflogen und das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sticht erstmal ins See. Die Icons of the Sea. Eine quietschbunte Welt der superlativen Realitätsflucht. April. In Osteuropa wächst die Sorge vor einem Angriff Moskaus. Die Länder dort liegen besonders nah an Russland. In polnischen Schulen greifen sie deshalb seit einiger Zeit zu besonders ausgefallenen Strategien. Schülerinnen und Schüler lernen hier jetzt zu schießen. Ob ein paar Unterrichtsstunden am Luftgewehr wirklich nötig oder überhaupt besonders hilfreich wären, Russland an einer Invasion Polens zu hindern, ist natürlich zweifelhaft. Sehr real ist dagegen die Skrupellosigkeit, mit der Russland gegen seine Kritiker vorgeht. Im März wird Alexei Nawalny in Moskau beigesetzt. Putins wohl berühmtester und vielleicht gefährlichster Widersacher. 2020 überlebte Nawalny einen Anschlag mit dem Nervengift Novichok. Er geht trotzdem zurück in seine Heimat. Dort wird er direkt verhaftet und in ein Straflager gesperrt, wo er im Februar mutmaßlich vergiftet wird und stirbt. Die Beisetzung findet unter strenger Polizeiüberwachung statt, wird aber trotzdem von wütenden Parolen begleitet. Putin hat seinen schärfsten Widersacher überlebt, doch gewonnen hat er nicht. Mai. Das erbarmungslose Vorgehen Israels in Gaza führt zunehmend zu schärferer Kritik am Land. Immer heftiger wird öffentlich diskutiert, ob das Vorgehen noch verhältnismäßig sei. An Universitäten weltweit kommt es zu pro-palästinensischen, zum Teil auch antisemitischen Protesten. In Berlin etwa besetzen junge Menschen mehrere Gebäude der Humboldt und der Freien Universität. Währenddessen geht der Krieg in Gaza unvermindert weiter. Noch immer hält die Hamas israelische Geiseln in ihrer Gewalt. Noch immer wirkt der Schock, nach dem der 7. Oktober hinterlassen hat. Das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch nicht nur Israel, auch in Gaza leiden die Menschen schwerste Not. Israel hat den Norden mit Bomben praktisch planiert. Im Westen des Landes leben Palästinenserinnen und Palästinenser unter widrigsten Bedingungen. Es fehlt an Nahrung, an medizinischer Versorgung, an Platz, an Sicherheit. Im Mai fliegen die Vereinigten Arabischen Emirate über Ägypten verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser aus, um sie medizinisch versorgen zu lassen. Das Leid der Palästinenser und das Leid der Israelis, sie wiegen sich nicht auf und sie rechtfertigen nichts. Sie stehen eng nebeneinander. Auf der Beerdigung von Shanik Luke wird die Sinnlosigkeit dieses Krieges beklemmt greifbar. Luke wurde von den Schändern der Hamas am 7. Oktober entführt. Sie war Besucherin des Nova-Festivals. Luke, eine deutsche Israelin, lehnte Gewalt ab. Sie wurde von Terroristen verschleppt und getötet. Im Mai finden israelische Soldaten ihre Leiche. Im Saarland fällt innerhalb weniger Stunden mehr Regen als sonst im ganzen Monat. Und das im Juni. Die Folgen? Das ganze Landstriche stehen unter Wasser. Die Bundeswehr rückt zur Katastrophenhilfe aus. Es ist ein weiterer Sommer, in dem nicht nur in Deutschland solche Wetterextreme häufiger werden. Apropos Extreme. Kurz empört sich das Land über Sylt, beziehungsweise über ein paar sehr blonde, sehr reiche, sehr rassistische junge Partygäste, die sich bei Singen einer rassistisch umgedichteten Party jetzt filmen. Wirklich überraschend ist das allerdings nicht. Es tauchen immer mehr Videos mit rassistischen Parolen auf. Menschen grölen sie ungeniert auf Volksfesten. Ein besonders dunkler Aspekt des deutschen Alltages. Um genau diesem für ein paar Stunden zu entfliehen, setzen viele auf die Fußball-EM im eigenen Land. Zwar startet die deutsche Elf nicht unbedingt in Bestform in dieses Turnier. Die Sorge vor einem möglichen Terroranschlag und vereinzelten rassistischen Ausfällen trüben die Stimmung. Aber hüpfende Holländer und feiernde Schotten sorgen für die paar der schönsten Bilder des Sommers. Nur die Deutsche Bahn macht, was die Deutsche Bahn eben immer macht. Nämlich selten was, was sie soll. Im Juli. Für einen kurzen Moment atmet Frankreich auf. Bei der Parlamentswahl erfüllt sich die Befürchtung nicht, dass die extreme Rechte rund um Marine Le Pen die Wahl für sich entscheidet. In einem Kraftakt hatten sich mehrere demokratische Parteien und linke Bündnisse zusammengetan, um den Rechtsruck zu verhindern. Die Erleichterung wird jedoch nicht von langer Dauer sein, denn die Regierungsbildung wird kompliziert und hält dann kaum länger als ein paar Monate. In der Ukraine geschieht etwas, das die schier endlose Liste an Gräueln noch einmal übersteigt. Russische Truppen zerbomben ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Das Entsetzen darüber ist groß, doch es hält nicht lange an. Der Westen zeigt sich hier stumpf ab. Putins Kalkül geht auf. Ein drohender Rechtsruck und die Angst vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine spielen im Sommer auch in Deutschland eine Rolle. Der Wahlkampf für drei Landtage im Osten geht in die finale Phase. Die rechtsextreme AfD könnte in allen drei Parlamenten stark werden. Und so kommt es wenige Wochen später auch. Die demokratischen Parteien scheinen ratlos, was sie dem entgegensetzen sollen. August. Für 2024 scheint die rechte Szene sich einen neuen Schwerpunkt gesetzt zu haben. Nicht mehr nur Migrantinnen und vermeintlich woke Linke sind der erklärte Feind. Die Rechtsextremen setzen verstärkt auf homofeindliche Hetze. Queere Menschen berichten von Anfeindungen bei Pride-Veranstaltungen wie dem Christopher Street Day. Kommt es immer wieder dort zu Übergriffen. Viele Organisatorinnen und Organisatoren wollen sich davon nicht abschrecken lassen und feiern unter massivem Polizeischutz. Zur großen Party werden die Olympischen Spiele in Paris, ein heiteres Sportfest. Und schon zieht man in Deutschland in Erwägung, sich doch auch mal wieder als Austragungsort zu bewerben. Ausgerechnet Gelsenkirchen rückt in diesem Jahr zweimal in den Fokus der Öffentlichkeit. Während der EM wurde die Stadt im Ruhrgebiet zum Spottobjekt britischer Hooligans, die so viel Tristesse in Deutschland nicht erwartet hatten. Wiedergutmachung dann im Spätsommer. Megastar Taylor Swift bringt ein bisschen Glanz ins Grau. In keiner anderen deutschen Stadt spielt sie so oft hintereinander. Dreimal Gelsenkirchen. Die anderen großen Städte bekommen später dran und auch nur einmal. Berlin ignoriert Swift komplett. Das, was jeder mit Berlin tun sollte, jetzt mal for real. Ist wahr. Ist wirklich wahr. Währenddessen spielt sich im Sudan eine Tragödie ab, die im globalen Norden kaum Beachtung findet. Seit fast 2 Jahren bekämpfen sich dort 2 machtgierige Generäle. Der Bürgerkrieg hat mehr als 10 Millionen Menschen vertrieben. Dem Land droht die größte Hungersnot der Welt. Für Journalisten wird es auch 2024 immer schwieriger, aus Konfliktgebieten zu berichten. Einerseits, weil die Gefahr groß ist, andererseits, weil das Militär die Kampfzonen immer stärker von der Öffentlichkeit abschirmt. Darin unterscheide sich der Sudan nicht vom Krieg im Gaza oder dem in der Ukraine. Ebenfalls nahezu unbemerkt im Westen wird in Bangladesch die Regierungschefin aus dem Amt gejagt. Die Autokratin Sheikh Hasina hatte im Land zunehmend härter geherrscht. Dagegen gingen zunächst Studierende auf die Straße. Daraus wurde eine Massenbewegung. Unterdrückungsversuche seitens des Regimes scheiterten. Letztlich flieht Hasina nach Indien. September. Und dann beginnt in Deutschland der politische Herbst. Bereits im Spätsommer, als in Solingen ein mutmaßlicher Islamist auf einem Volksfest 3 Menschen tötet und mehrere verletzt. Seit Monaten hatten Sicherheitskreise einen islamistischen Anschlag befürchtet. Nun ist es so gekommen. Darauf folgen Debatten über schärfere Waffengesetze, vor allem aber ein heftiger Streit über das Thema Migration. SPD-Innenministerin Nancy Faeser will das Problem unter anderem mit vermehrten Abschiebungen lösen. Solingen und die Migrationsdebatte sind dann auch die Themen, die den Endspurt vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg dominiert. Die rechtsextreme AfD profitiert am meisten von der neuen deutschen Härte. Sie profitiert nicht nur von der Nachrichtenlage, sondern auch von anderen Dingen. Die Ampelkoalition in Berlin sabotiert sich selbst. Das nehmen ihr die Wählerinnen und Wähler übel. Und die AfD schafft es, ein junges Publikum anzusprechen. Kaum ein anderer Politiker ist bei TikTok so erfolgreich wie der rechtsextreme Maximilian Krah. Gleichzeitig ist er eine Belastung für die eigene Partei, seit ihm dubiose Verbindungen zu Russland und China angelastet werden. Oktober. Eine gewisse Nähe zum Kreml darf man wohl auch einer anderen Politikerin unterstellen, die dieses Jahr geprägt hat. Sarah Zahrenknecht hat sich von der Linkspartei gelöst und ihre eigene top-down geführte Partei gegründet. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ihre populistische Friedensrhetorik verfängt, sie wird bei den Landtagswahlen die zweitgrößte Gewinnerin neben der AfD. Monatelang hatte Politik und Gesellschaft sich darüber gestritten, ob die teilweise Entkriminalisierung von Cannabis das Einfallstor für eine große Junkie-Epidemie in Deutschland sein würden. Bislang haben sich die großen Befürchtungen nicht bestätigt. In München geht dagegen alles seinen gewohnten Gang. Beim Oktoberfest stehen die ersten, keine zwei Stunden nach Fassanstich, wankend am berüchtigten Kotzhügel und entledigen sich der kürzlich für 14 Euro reingedübelten Maßbier. Alles legal und normal. Gar nicht normal ist das, was in diesen Monaten in den USA passiert. Präsidentschaftskandidat Donald Trump wird nur angeschossen. Wird angeschossen. Steht aber Sekunden später schon wieder auf und macht Wahlkampf. Präsident Joe Biden wirkt altersbedingt angeschlagen, erholt sich davon politisch nicht. Auf Drängen der eigenen Partei macht er schließlich den Weg frei für Kamala Harris. Doch das reicht nicht. Donald Trump wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Im Nahen Osten breitet sich der Konflikt immer weiter aus. Israels Angriffe auf Gaza gehen weiter. Gleichzeitig holt Benjamin Netanyahu zum Schlag gegen die Hisbollah aus. Im Norden des Landes verstärken sich die Kämpfe zwischen der Terrormiliz im Libanon und den Streitkräften auf der israelischen Seite. Israel führt jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg. Erst nach Wochen gelingt es, einen brüchigen Waffenstillstand zu verhandeln. Und auch aus dem Gazastreifen fliehen die Menschen, jedenfalls die, die es rausschaffen. Mehr als 100.000 Palästinenser sollen etwa in Ägypten Zuflucht gesucht haben. November. Krise in Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern schwächelt seit Monaten. Die Führungsebene kündigt Sparmaßnahmen an. Wohl kein anderes Unternehmen steht so sehr für die deutsche Industrie wie VW. Doch zu lange, scheint es, hat man sich auf dem Glanz vergangener Jahrzehnte ausgeruht. Die Belegschaft wehrt sich dagegen, den Preis dafür zu zahlen. Sie tritt in den Streit. Auch in Berlin kriselt es. Die Ampelkoalition, seit Monaten nur noch dysfunktional zerstrittenes Gerüst früherer Ambitionen, platzt. Bundeskanzler Olaf Scholz wirft Finanzminister Christian Lindner raus. Der inszeniert sich als Opfer, bis Recherchen der Zeit offenlegen. Lindner hatte den Bruch vermutlich lange geplant, weil er offenbar keine Lust mehr hatte auf das Bündnis. Scholz stellt die Vertrauensfrage, im Februar wird es Neuwahlen geben. Einer sitzt am Rand und grinst sich ein. Friedrich Merz, bislang noch Oppositionsführer, womöglich schon recht bald neuer Bundeskanzler. Und Dezember. Das Jahr 2024 endet, wie es angefangen hat. Mit Protesten. In Georgien gehen massenweise Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen die Regierung in Tbilisi. Das Land hätte längst einen proeuropäischen Kurs eingeschlagen, doch seit etwa einem Jahr kehrt die Regierung davon ab und nähert sich Russland immer mehr an. Die Polizei geht gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Putin dürfte das gefallen. Er besetzt seit dem Fünf-Tage-Krieg von 2008 mit Abchasien und Südostsetien zwei Regionen des Landes. Nach Sylt im Sommer schaut Deutschland ein zweites Mal einigermaßen verwundert auf eine deutsche Insel. Diesmal nach Borkum. Auslöser ist eine TV-Doku über einen Brauch namens Klaas Ohm. Ein Teil der Tradition ist es, kurz gefasst, dass ein paar auserkorene Männer Frauen mit Kuhhörnern schlagen. Kurzzeitig versteht Deutschland die Insel nicht und die Insel die Welt nicht mehr. Am Ende findet das Fest statt, niemand wird geschlagen. Die große Unbekannte, mit der sich das Jahr 2024 verabschiedet, ist Syrien. Islamistische Rebellen aus dem Norden stürzen binnen weniger Tage den langjährigen Diktator und Schlechter von Damaskus, Bashar al-Assad. Dessen Truppen leisten kaum Widerstand. Der Machthaber flieht nach Moskau. Für die Menschen in Syrien ist der Moment ein Befreiungsschlag. Für Putin, der im Konflikt mischte, eine schwere Niederlage. Für manche Politiker in Deutschland eine willkommene Gelegenheit, mal wieder über Abschiebung zu sprechen. Grüße gehen raus, Jens Spahn, du Sohn. Doch die Zukunft des Landes ist völlig ungewiss. Niemand kann voraussagen, wie sich die HTS-Rebellen verhalten werden und ob sich die vielen Konfliktparteien aussöhnen lassen. Von Syrien dürfte auch 2025 noch viel zu hören sein. So, das waren die Nachrichten. Reicht ja auch, denke ich, ne? Reicht ja auch.